Down, set, short.
Nachdem wir gestern schon über die Raheem Morris Entlassung bei den Atlanta Falcons gesprochen haben, war es eigentlich klar, dass da noch mehr passieren wird, und drei weitere Entlassungen gab es bereits gestern am Black Monday. Und damit herzlich willkommen zu einer Downset Short Folge. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir müssen über die Browns, die Cardinals und die Raiders sprechen und vielleicht noch über das ein oder andere Team mehr. Gestern war Black Monday, das ist leider aus Sicht der betroffenen Coaches immer der Tag, an dem ja viele von ihnen entlassen werden, und so war es auch gestern der Fall. Lass uns mal mit den Cleveland Browns anstarten, oder hast du was allgemein zu dieser Thematik, zu diesem Tag?
Es hat jetzt bisher keine Überraschung gegeben. Das war so mein einer übergreifender Takeaway, weil ich fand, oder hattest du das Gefühl, es war eine Überraschung dabei? Eigentlich nicht,
nein,
oder?
Nein.
Es waren eigentlich jetzt die Namen, genau. Klar, es gab ein paar 50-50-Kandidaten, aber es war jetzt nicht so dieses, was wir immer hatten, irgendwie die Titans feuern Mike Vrabel, so eine Nummer.
Ja.
Sowas gab es bisher nicht, kann noch kommen, also darf man nicht vergessen, gerade auch vom Timing her, die Teams haben nicht immer direkt am Montag dann diese Meetings, wo dann die Owner manchmal auch wirklich ja da die Entscheidungen treffen. Also das kann auch noch im Laufe des Dienstags, des Mittwochs, je nachdem, wann ihr die Folge hört, kann da noch was dazukommen. Vielleicht gibt es da noch eine Überraschung. Aber Stand jetzt, finde ich, ist es bisher ein relativ vorhersehbarer Black Monday oder wie auch immer und die zwei, drei Tage bezeichnen will.
Kevin Stefanski wurde nach 6 Jahren bei den Cleveland Browns entlassen, nach einer weiteren enttäuschenden Saison, nach 3-14 vorletztes Jahr, dieses Jahr 5-12, und jetzt ist Schluss für ihn schon. Sie halten aber an GM Andrew Berry fest.
Fandest du, das ist die richtige Kombination?
Lass uns Andrew Berry vielleicht erstmal aufschieben und vorher über Kevin Stefanski sprechen. Ich wollte es einmal so im News-Kontext sagen, dass er bleiben darf, weil das ist eine polarisierende und auch diskutable Entscheidung auf jeden Fall. Aber lass uns mal den Fokus auf den Mann richten, der entlassen wurde, Kevin Stefanski. Ich habe es gesagt, nach 6 Saisons 2-mal Playoffs mit den Browns gespielt. Mhm. Die letzten 2 Jahre dann aus diversen Gründen hat es dann nicht mehr ganz so funktioniert. Und irgendwo ist es ja verständlich. Es ist eine verständliche Entscheidung. Wir hatten ja auch im Vorwege darüber gesprochen. Die Ergebnisse sind nicht da, die Entwicklung ist nicht zu sehen, plus er ist einer, der für die Offense hauptverantwortlich ist, und diese Offense war halt über die letzten 3 Jahre hinweg, oder zumindest die letzten 2 auf jeden Fall, wahrscheinlich eine der 1, 2, 3 schlechtesten der NFL.
Genau, und ich glaube, das wird auch vielleicht das stärkste Argument sein. Also wir reden da über einen Headcoach, der hat 101 Spiele als Headcoach der Browns jetzt gecoacht, immerhin 45 gewonnen. Also für Cleveland Browns.
Zwei richtig gute Saisons. Beziehungsweise 3, würde ich sogar sagen. Ja, nur 2-mal Playoffs, aber mit den Browns 8-9 zu gehen im zweiten Jahr.
Genau.
Jetzt auch zweimal, deutlich mehr als viele andere vor ihm geschafft haben.
Genau. Ja, voll. 2x11 Siege, 2x Coach of the Year gewesen.
Ja.
Und ich habe es ja auch so aufgeschrieben. Auf der einen Seite, ich kann es verstehen, so in Cleveland, dass man dann sagt, naja, aber er hat halt aus der Offense auch echt nicht mehr rausgeholt. Man muss halt aber auch drauf gucken, was das für Umstände teilweise waren. Also gerade dieses Jahr, wir reden da über Tag 3 Rookie Quarterback und the Backup Offensive Line und all diese Dinge. Ich halte es für einen Fehler, sage ich hier relativ klar. Weil zum einen halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Browns jetzt einen besseren Coach bekommen. Ich finde das kein attraktiver Posten. Nicht mit der Quarterback-Situation, wie sie aktuell ist. Also der Quarterback-Room ist ja super limitierend. Du hast Shedeur Sanders, du hast Deshaun Watson, der auf diesem Vertrag sitzt, der auch im Team sein wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Und du hast keinen klaren für kurzfristig einen anderen Quarterback. So, das heißt, du hast schon mal einen super limitierten Quarterback-Room im Vergleich zu eigentlich jedem anderen Team. Vielleicht die Falcons so ein bisschen ausgeklammert, aber ansonsten zu den anderen Teams, die jetzt offen sind. Dann hast du viele offensive Baustellen. Du hast wenig Cap-Space. Das ist so der eine Punkt. Und zum anderen denke ich dann auch, Stefanski ist ein guter Headcoach. Also ja, ich verstehe das, wenn man sagt, die letzten 2 Jahre hat er sich gewünscht, dass er mehr da rausholt, aber ich halte ihn trotzdem für einen guten Headcoach. Und dann, ich habe es mal so für mich so formuliert, du kannst mir gerne widersprechen, aber wenn ich heute, Stand heute, die Headcoach-Kandidaten ranken müsste, die jetzt auf dem Markt oder verfügbar sind oder Koordinator, was auch immer, wäre Stefanski meine 1. Und wenn ich die Headcoach-Openings ranken müsste, wären die Browns mein letzter Platz. So. Was ja den Punkt unterstreicht, ja, dass es vielleicht vom Timing her nicht der beste Move war.
Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich halte es auch für einen Fehler mit Blick darauf, ob man ein Upgrade bekommen könnte. Also das ist natürlich auch irgendwo immer Glückssache.
Ja, natürlich, klar.
Man kann natürlich auch jetzt in einen noch talentierteren Headcoach stolpern. Ich glaube auch, ich habe jetzt die Headcoaching-Kandidaten nicht gerankt, aber er wäre bei mir sehr nah mindestens mal an der 1, wenn nicht auf der 1, das auf jeden Fall. Und ich halte es auch insofern für einen Fehler, wie gesagt, weil ich bezweifle, dass man jemand Besseres findet.
Genau.
Gleichzeitig kann ich es aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, irgendwo auch nachvollziehen, weil er dann vielleicht doch die letzten 2 Jahre zu wenig aus dieser Offense, auch wenn sie nicht gut bestückt war, aber das waren andere auch nicht, zu wenig rausgeholt hat in Summe. Ich würde es aber aus seiner Sicht als das Beste, was ihm passieren konnte, bezeichnen. Also, dass der Mann da raus ist. Weil du hast es ja angesprochen, das ist so eine undurchsichtige und also, wo willst du da, wie willst du dir eine sinnvolle, vielversprechende Zukunft irgendwie ausmalen, die nächsten 1-2 Jahre mit diesem Roster, dass man da raus ist. Ich glaube, das wird Kevin Stefanski in seiner Karriere deutlich weiterbringen, als wenn er jetzt noch hätte da bleiben müssen.
Ich halte es auch für völlig, na gut, wir wollen vorsichtig sein mit absoluten Aussagen, was Headcoach Cycles angeht, aber ich bin relativ davon überzeugt, dass Kevin Stefanski einen Headcoaching-Job direkt wieder kriegen wird. Wenn ich jetzt heute tippen müsste, würde ich auf Atlanta tippen. Ich glaube, dass die Falcons ein heißer Kandidat sind, um den einfach direkt als neuen Headcoach zu verpflichten. Deswegen kann es durchaus sein, dass du da richtig liegst. Und dann ist ja der andere Punkt halt, vielleicht können wir da die GM-Entscheidung und sowas mit reinnehmen. Und auch eben, was du gerade gesagt hast mit dieser ganzen Quarterback-Situation und Thema 2026 wird wahrscheinlich so oder so ein Übergangsjahr. Und eher danach ist dann so die Frage, Watson-Vertrag dann vielleicht weg. Dann hast du eventuell bei Sanders eine Entscheidung getroffen und dann holst du erst einen neuen Quarterback. Ist ja halt auch so dieses Ding in Cleveland. Letztlich, wer trägt die Schuld daran, dass das so sich so entwickelt hat? Ja. Also, wir können darüber diskutieren mit Baker Mayfield und das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber wer trägt die Schuld daran, dass diese ganze Sache, diese ganze Deshaun Watson-Nummer passiert ist? Wer war hauptverantwortlich dafür? Das wissen wir nicht. Also, wir gehen alle davon aus, das war mit auch sehr ownergetrieben, aber wie Stefanski dazu stand, wie Andrew Berry dazu stand, das wissen wir im Endeffekt ja nicht genau hinter den Kulissen.
Also, ich glaube, durch die Entscheidung gestern wissen wir ein gutes Stück mehr.
Weil wenn
Andrew Berry da der Hauptfederführende gewesen sein sollte oder sich ganz klar für diesen Trade, den man durchaus als einen, wenn nicht den schlechtesten Trade in der Geschichte der NFL bezeichnen kann, dann hätten sie ihn zwingend entlassen müssen.
An sich ja, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Stefanski eine treibende Kraft dahinter war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefanski.
Ich glaube, das ist unabhängig voneinander.
Als Barry.
Das ist ja, ein genau, Owner-Ding.
Genau, ja, wahrscheinlich ja.
Ich glaube, also das einzige Argument für Andrew Berry, noch im Amt zu sein, ist, dass die Owner sagen, okay, es klingt jetzt eher utopisch, was ich jetzt sage, so aus, aus Owner-Perspektive. Sie müssen eigentlich festgestellt haben, okay, das haben wir zu verantworten, das ist auf unserem Mist gewachsen, da haben wir uns durchgesetzt. Andrew Berry hat andere Entscheidungen getroffen, die uns gefallen haben. Wir trauen ihm zu, diesen Umbruch und die Headcoaching-Suche zu bestreiten und zu verantworten. Wir haben aber diese Deshaun Watson-Nummer zu verantworten. Andrew Berry kann da jetzt nicht wahnsinnig viel für, weil wenn er was dafür könnte, dann müsste man ihn hier eigentlich mit in einem Abwasch entlassen.
Eigentlich ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein richtiger Punkt. Aber also worauf ich bei Stefanski hinaus wollte, ist, ich glaube halt, dass er, also in meinem Kopf ergibt es eigentlich am meisten Sinn, dass er sozusagen die am wenigsten treibende Kraft für Deshaun Watson war, weil Watson einfach überhaupt nicht in seine Offense passt.
Ja.
Also ich denke, es ist Owner getrieben, aber wenn du mich jetzt fragst, wer, als sie da wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen saßen und irgendwie darüber gesprochen haben, wer hat da mehr pro oder weniger pro argumentiert, da würde ich jetzt vermuten, dass Stefanski eher noch weniger als ein Andrew Berry dafür argumentiert hat.
Absolut möglich. Ich glaube aber nicht, dass das mit zu der Entlassung.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also, dass das keine Rolle gespielt hat, sondern man da eher wirklich einfach auf die sportliche Entwicklung guckt. Und wenn du da drauf schaust, siehst du halt die ersten 4 Jahre, die für Browns Verhältnisse gut bis sehr gut waren. Selbst als sie 22, 7 und 10 also Vierter wurden in der Division, aber 7-10 gegangen sind, ist ja immer noch deutlich besser als in vielen anderen Jahren. Also sagen wir mal, 4 durchschnittlich bis sehr gute Jahre und dann halt 2 sehr schlechte. Da ist es dann halt auch schwierig, pro Stefanski Argumente zu finden, außer halt die 4 Jahre vorher.
Mein Gedankengang eben wirklich, das ist auch so mein finaler Gedanke zu der Situation, ist halt, 2026 wird ein Übergangsjahr sein für die. Eben mit der Quarterback-Situation, mit dem Cap, mit der Cap-Situation. Die Chance ist hoch, dass du 2027 erst wieder so richtig die Weichen stellen wirst für dann mittel- und langfristig gedacht. Und für mich jetzt einfach viel, viel, viel mehr Sinn gegeben, Stefanski 2026 noch machen zu lassen. Vielleicht kriegt er die Kurve.
Ja, aber was ist, wenn das wieder so ein 3-4-5 Siege?
Ja,
aber
ist ja nicht schlimm, weil dann danach feuerst du dann alle. Dann machst du einen neuen Quarterback, neuen Headcoach, dann machst du Clean Cut. Weißt du, jetzt holst du ja einen Headcoach für 2026, der Gefahr läuft, dass seine erste Saison 3-14 oder was auch immer ist. Und dann ist der 2027 unter Druck und dann bist du schon wieder in so einer ganz anderen Timeline. Deswegen, vom Timing her passt es für mich auch irgendwie einfach nicht.
Kevin Stefanski weiß ja aber auch, wer er ist und was er ist. Es kann ja auch durchaus sein, das wissen wir natürlich von außen betrachtet nicht, dass er einfach auch an Feuer verloren hat für diesen Job bei den Browns. Wenn du dir das anguckst, wie das gelaufen ist, so die letzten Jahre, was da für Entscheidungen getroffen wurde. Diese ganze Deshaun Watson-Nummer hat da ja so viel kaputt gemacht, weil man kann ja über Andrew Berry auch sagen, ja, war beeindruckend, dass er so viele Picks gesammelt hat und wie er das gemanagt hat, was er mit den Picks dann letztendlich veranstaltet hat, ist ein anderes Thema. Die waren gar nicht mal so gut, außer jetzt das vergangene Draft, Jahr. Genau. Also der vergangene Draft sieht ja nach einem Jahr echt ganz gut aus. Aber was das mit diesem Roster gemacht hat, dass man um dieses sehr, sehr teure Problem herum manövrieren musste, ich kann mir halt gut vorstellen, dass Kevin Stefanski da auch denkt und sagt, was soll ich denn hier machen? Also jetzt holt ihr mir hier, keine Ahnung, wir haben zweimal in Folge irgendwie, glaube ich, 4 Quarterbacks starten lassen müssen. Jetzt holt ihr mir hier noch 2 Rookies, die beide jetzt nicht ultra, ultra talentiert sind, beziehungsweise der eine potenzieller Knallkopf ist. Also, mit was muss ich hier arbeiten?
Das kommt ja auch noch mit dazu. Es kann ja auch einfach sein, also vielleicht Futter für deine Theorie. Es kann ja durchaus sein, dass Stefanski einfach weder Deshaun Watson noch Shadur Sanders haben wollte.
Ich bin davon relativ überzeugt.
Ja.
Also, ich kann es mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Weil wenn er Interesse an Shadur Sanders gehabt haben sollte, dann hätte man nicht
hätten
so lange im Draft gewartet.
Hätten sie ihn früher gepickt, ja. Hätten sie nicht Dylan Gabriel über ihn gepickt. Ja,
genau,
denke ich
genau.
Auch.
Ziemlich sicher. Dylan Gabriel würde ja tendenziell, glaube ich, mal eher zu dem passen, was Stefanski machen würde.
Aber ich bin, also wie gesagt, der wird ein Headcoach, in meinen Augen, irgendwo wird er einen Job direkt wieder kriegen. Und Atlanta wäre für mich halt der Prime-Spot und dann wäre es halt eine spannende Nummer, was der vielleicht mit Michael Penix noch machen kann. Deswegen glaube ich, könnte es durchaus sein, dass du da einen Punkt hast und dass wir eine andere Version auch von Stefanski sehen in einem neuen Umfeld mit einem anderen Quarterback, den er dann, wo er vielleicht mehr sich zumindest vorher überlegen kann, will ich den haben oder nicht, bevor ich den Job annehme. Und dass wir da auch von ihm eine andere Version dann kriegen.
Wenn du halt merkst, das ist jetzt alles mutmaßlich, aber wenn du merkst, dein Headcoach ist jetzt nicht mehr mit der hundertprozentigen Leidenschaft dabei, wie wir ihn kennengelernt haben, wie es in vorangegangenen Jahren der Fall war, ja, dann musst du irgendwo auch eine Konsequenz ziehen.
Ja, absolut.
Ganz kurz, hättest du Barry auch mit entlassen oder? Weil du hast es jetzt so klar formuliert, Stefanski zu entlassen war ein Fehler. Ist es auch ein Fehler, Barry zu behalten?
Ich in meinen Augen hätte. Da sind wir wieder bei der Timing-Frage.
Nee, nur jetzt. Diese Saison. Nicht mit. Ich weiß, du stellst dir
jetzt
immer
beide,
so wunderbar
jetzt,
vor, dass du immer so clean cuts machen würdest.
Nee, ich hätte
ja
jetzt
aber
halt
in
beide
Praxis
nicht entlassen.
Fast nie der Fall, dass das gemacht wird.
Ich hätte beide jetzt nicht entlassen.
Das okay, wäre, du hättest beide behalten.
Ich hätte keinen der beiden jetzt entlassen, aber eventuell halt beide nach der kommenden Saison.
Kannst du das vor deiner Fanbase rechtfertigen, nach dieser Saison nichts zu machen, nachdem du, also die 5 Siege sieht natürlich besser aus als das Jahr davor, aber das waren halt 2 Garbage-Time-Siege, wenn man so will, in der Saison, auf die Saison gesehen.
Kannst du das rechtfertigen? Ja, fair enough. Aber wenn, dann hätte ich, glaube ich, beide entlassen, ja. Ich glaube, wenn, dann hätte ich beide entlassen.
Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Kommen wir zu Jonathan Gannon. Der wurde auch wenig überraschend bei den Arizona Cardinals gefeuert nach 3 Saisons. 4-13, 8-9, 3-14 vergangenes Jahr. Ja, das war überfällig und ich glaube, du siehst es sehr positiv, weil du eher Angst hattest, dass er im Amt bleibt, weil da gab es ja durchaus auch Gerüchte.
Ja, bis zum Sonntag noch. Also noch am Sonntag die Berichte, die da so Sonntagvormittag, Sonntagmorgen amerikanischer Zeit dann von allen dann ja immer rauskommen, vor dem letzten Spieltag, Rappaport und Schefter und so weiter, waren eigentlich alle Tendenz, Gannon kriegt noch ein Jahr in Arizona, muss man echt sagen. Also das hat sich wirklich gehalten. Ich glaube, dass das auch dadurch kam, dass er tatsächlich intern lange eine Chance gekriegt hat, den Job zu retten. Also selbst als es dieses Jahr dann bergab ging und klar war, okay, nach einem positiven Jahr 1, Jahr 2, so diese Entwicklung war ja sehr positiv in den ersten beiden Jahren mit ihm und Monty Austinfort. Dass jetzt in Jahr 3 halt nicht dieser nächste Schritt kommt, sondern dass es einen Crash gibt in Jahr 3. Ich glaube, selbst vor dem Hintergrund gab es lange die Chance, dass er bleibt tatsächlich. Was ja mein Punkt halt war und warum ich jetzt in der zweiten Saisonhälfte das auch so oft herausgestellt habe, wenn das gegeben ist, wenn wir sagen, ey, nur viele Verletzungen, was auch stimmt, die Cardinals hatten, glaube ich, ich glaube, es war ein Most Injured Team in der NFL dieses Jahr. Also Verletzungen waren ein großes Thema, keine Frage. Aber wenn du Argumente dann dafür suchst, dass dein Head Coach ein viertes Jahr kriegt nach so einem dritten Jahr, ich finde, dann musst du das auf dem Platz irgendwo merken. Also da musst du auf dem Platz irgendwo merken, dass ein Feuer in dem Team ist. Da musst du irgendwo merken, dass das Team sich wehrt. Gerade auch dieses ganze Thema Culture mit Gannon, das ist ja ein großer Punkt bei ihm gewesen, was ja auch viele Spieler bis zuletzt auch sehr klar positiv herausgestellt haben. Also, dass er wirklich auch Spieler, die von anderen Teams kamen oder die Kingsbury-Ära noch miterlebt haben, die gesagt haben, Gannon hat da viel zum Positiven gewandelt. Und das glaube ich denen auch. Das Problem ist halt, das musst du auch auf dem Feld merken. Weil wir können noch so viel über positive Team-Culture und Locker-Room und so weiter reden, wenn du dann Widerstände hast, wie Ausfälle, wie Saison, die irgendwie dir entgleitet, dann musst du es da auf dem Platz merken. Weil wenn du das nicht merkst, dann bringt dir diese Culture im Endeffekt nichts. So. Und das war einfach nicht der Fall. Die kassieren in der zweiten Saisonhälfte in 9 Spielen 4x40 Punkte plus noch 2x37 unter einem defensiven Headcoach und du hattest einfach den Eindruck, auch defensiv ein Stück weit haben die sich aufgegeben und dann ist es, finde ich, einfach alternativlos. Da reden wir ja noch gar nicht davon, dass man in der eigenen Division aktuell Lichtjahre weg ist von den anderen drei Teams. Und die NFC West ist halt nun mal die Division mit der besten Headcoach-Qualität. Ja. Und wenn du da nicht mal kompetitiv bist, was das angeht, und so weit entfernt bist, dann hast du keine Chance. Deswegen, ich glaube, in meinen Augen war es eine alternativlose Entscheidung. Und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt, wie die Kandidatensuche aussieht, weil da habe ich noch gar kein Gefühl, auch noch nicht viel gehört. Und natürlich dann, klar, ist jetzt auch die Frage, was machen sie jetzt mit Kyler Murray? Was machen sie auf Quarterback?
Ich habe da eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich kann es nur noch unterstreichen. Ich kann verstehen, dass die Verletzungen ein großes Argument sein sollten, auch in der Bewertung von Jonathan Gannon, weil es waren halt wirklich absurd viele, auch wie viele da Langzeitverletzte sind, also auf IR. Aber wenn du dir anguckst, also gerade noch mal den Punkt mit der Defense. Offense würde ich sogar echt irgendwo ausklammern, weil da lief ja gar nichts rund, auch wer da fit bleiben konnte und wer nicht. Und dann bist du irgendwann mal im fünften Running Back und
komplette Backup-Line und so weiter.
Genau, die Line war wirklich fragil. Aber das ist ja nun mal ein Headcoach, der vor allem geholt wurde, um eine gute Defense aufs Feld zu bringen. Und wenn ich mir angucke, wer da jetzt zum Ende der Saison auf dem Feld stand, was die für eine Defensive Line hatten, was die für eine Secondary nominell zur Verfügung hatten, dann kannst du damit nicht so schlecht auftreten, wie sie es gemacht haben. Also diese Defensive Line, wir haben ja gestern über die 49ers Line gesprochen.
Die würden die sofort nehmen, ja, das glaube ich auch.
Wild Guess, 3 davon würden bei den Niners sofort starten.
Glaube ich auch, ja.
Also weißt du, ja. Und dann hast du ein paar talentierte junge Spieler in der Secondary, du hast einen Buddha Baker, der fit ist. Will Johnson, mal ja, mal nein. Ich glaube, der war immer so on-off, ne? Also
viel verpasst, ja.
Und dann so Leute wie Walter Nolan, den man hochgepickt hat und der dann auch wieder direkt verletzt war nach ein paar Spielen. Aber ja, Darius Robinson war ein hoher Draftpick. Josh Sweat, du hast ja vor dieser Saison investiert. Das ist ja vor allem der kritische Punkt. Die Entwicklung, wie du schon gesagt hast, die war ja da. 2024 oder nach dem vergangenen Jahr hätte man ja, oder war man ja auch optimistisch, dass da mehr kommt. Das war, die Storyline war immer, okay, wenn die Cardinals ihre Defense
genau
auf so ein durchschnittliches Level heben können, dann können die ein richtig gutes Team sein. Und sie haben eigentlich die Moves dafür gemacht, in der Theorie, aber auf dem Feld hat man es halt zu keinem Zeitpunkt gesehen. Und jetzt schaut man drauf nach EPA per Play. In den letzten 3 Jahren, die zusammengerechnet, ist man halt einfach die drittschlechteste Defense der Liga gewesen.
Und auch Jahr für Jahr. Also das waren jetzt 3 Jahre Gannon und 3-mal eine Bottom-10-Defense nach EPA.
Ja, selbst in dem Jahr, wo es ein bisschen besser lief.
Genau. Und ich glaube, er ist an 2 Dingen gescheitert. Er ist also zum einen eben daran, dass er die Defense halt nicht auf das Level heben konnte, das man sich erhofft hat. Und zum anderen, und das ist halt nun mal auch ein Headcoach-Thema, da reden wir auch bei anderen Headcoaches manchmal drüber, wie gehst du oder welche Entscheidungen triffst du, was deinen Staff angeht? Und ich glaube, da ist er daran gescheitert, dass sie ihren offensiven Staff falsch eingeschätzt haben. Sie haben Clayton Adams gehen lassen, ihren Offensive-Line-Coach und Run-Game-Coordinator. Man hat einen riesen Drop-Off gemerkt und Jonathan Gannon hat halt bis zuletzt an Drew Petzing, dem Offensive-Coordinator, festgehalten. Und ich glaube, wenn sie da andere Entscheidungen getroffen hätten, ob das wäre, Petzing in der Saison zu entlassen oder eben den letztlich dann ja auch irgendwo dieses, erkennst du, wer der Treiber deiner Offense ist als Coach? Also da hätte man ja auch dafür argumentieren können, ey, vielleicht sollten wir lieber Clayton Adams befördern. Vielleicht wäre das der Move gewesen. Wenn du da halt dann letztlich die falsche Entscheidung triffst, das hat sie dieses Jahr offensiv eben versenkt.
Ja, sehr guter Punkt. Dritter Kandidat, auch keine Überraschung. Die Las Vegas Raiders haben Pete Carroll nach nur einer Saison direkt wieder entlassen nach 3 Siegen und 14 Niederlagen. Das ist unglaublich bitter, weil das Argument, warum man in Las Vegas Pete Carroll verpflichtet hat, anstatt jetzt irgendwie einem spannenden Rookie-Headcoach, also gut, Ben Johnson ist mal leer ausgegangen, aber trotzdem gab es ja noch 1-2 andere Optionen, dass man da eher in diese Richtung gegangen ist, einen erfahrenen Super Bowl-Winning-Headcoach zu holen, ist ja Floor.
Genau.
So, der Floor, der mit einem Pete Carroll kommt, der always competen will. Und es gab keinen Floor in dieser Saison und es gab wenig Argumente dafür, dass Pete Carroll noch ein weiteres Jahr bekommen darf.
Das war auch die sicherste Nummer. Also von dem, was man jetzt übers Wochenende vor dem Spieltag gehört hat, war Pete Carroll der eine Coach, bei dem sich alle Insider einig waren, der wird entlassen. Also bei Ray Morris und Gannon. Bei Gannon war es, wie gesagt, Tendenz eher, der bleibt sogar. Bei Ray Morris war es so ein 50-50. Bei Stefanski war es so ein 50-50. Bei Carroll haben eigentlich alle berichtet.
Ja.
Der ist weg.
Nenn mir ein Argument, das für Pete Carroll spricht nach dieser Saison.
Gibt's nicht. Also gibt's wirklich kein Argument. Ich meine, Pete Carroll ist 74. Die Raiders brauchen offensichtlich einen klaren Umbruch, einen klaren Neustart. Es ist klar, dass er nicht mehr der Richtige dafür ist. Und die Saison war halt so ein Desaster. Und ich meine, nach allem, was man hört und so mitbekommen hat rund um die Raiders, von dem ganzen Thema seinen Sohn als O-Line-Coach, der offensichtlich nicht ausreichend qualifiziert dafür war, über seinen, da muss man vorsichtig sein, aber angeblichen Impact darauf, wie die Offense gecallt werden soll, dann feuern sie Chip Kelly nach ein paar, deutlich vor Saisonende, bis hin ja zu der Art, wie Pete Carroll dann auch selbst im Laufe der Saison, die ja offensichtlich verloren war, schon sehr frühzeitig, jungen Spielern wenig Chancen gegeben hat. Auch da hat er echt viele komische Entscheidungen getroffen. Da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen und für mich auch die Raiders in der Art und Weise halt dann mit die größte Enttäuschung der Saison, weil die halt nicht nur vom Rekord her, jetzt picken die an 1, sondern die waren ja wirklich mehr oder weniger chancenlos die ganze Saison über betrachtet. Und das ist halt schon, das ist schon eklatant. Und für Carroll ist es eine bittere Nummer, weil das wird seine letzte Saison als NFL-Headcoach gewesen sein.
Ja.
Dann gehst du da 3-14, Team, das irgendwie halt von seiner vermeintlichen oder von seiner Erfahrung eben vermeintlich profitieren sollte und das so gar nicht gemacht hat. Ein Lockerroom, der gefühlt auch im Laufe der Saison auseinandergefallen ist. Und jetzt für die Raiders, das ist das 4. Mal in 5 Jahren, dass die einen neuen Headcoach suchen. Also,
ja.
Tough.
Aber es gibt schlechtere, es gibt unattraktivere Adressen, finde ich.
Ja, wobei sie, glaube ich, schon für mich der vorletzte Platz wären. Aktuell.
Ah, müsste ich nochmal für mich ranken. Vielleicht lasse ich mich zu sehr blenden von der Playmaker-Qualität, offensiv wie defensiv.
Ja.
So im Top-Level, aber es fehlt natürlich ein Quarterback.
Ja.
Aus der Line kann man mehr holen. Das wissen wir, das haben wir schon gesehen.
Stimmt, ja. Und das stimmt.
Ich meine, selbst wenn man sagt, selbst wenn Chip Kelly jetzt nicht seine Wunschwahl war, wo es ja Gerüchte gibt, dann erstens, warum nicht? Du bist ja Headcoach. Zweitens, Der O-Line-Coach war deine Entscheidung, weil es war dein Sohn.
Genau.
Und der hat aus dieser eigentlich echt gut spielenden Line eine der schlechtesten der Liga gemacht in nur einem Jahr. Das kann natürlich auch mit individuellen Formtiefs zusammenhängen, okay, aber so in der Summe so abzustinken, das ist, das muss irgendwas mit Coaching zu tun haben. Und jetzt der dritte Punkt, ein kurzer Punkt noch.
Okay.
Pete Carroll ist bekannt dafür, dass er ein Defense-Minded-Coach ist. Die Defense war ja auch nicht gut. Also selbst wenn du sagst, okay, mit der Offense hatte ich nichts zu tun, Chip Kelly war nicht meine Wunschentscheidung, meine Wunschwahl, alles schön und gut, aber die Defense war ja ein genauso oder ähnlich großes Problem.
Okay, pass auf. Ich setze dich mal on the spot.
Mhm.
Ich sag dir jetzt immer zwei Teams und du sagst mir, attraktiver, wer der attraktivere Spot ist.
Boah, das ist fies Raiders, on the spot, aber ja.
Ja, aber das sind die besten, weil das ist aus dem Bauch heraus. Raiders oder Giants?
Also, objektiv betrachtet Giants.
Ja, viel mehr Talent in diesem Team. Viel, viel, viel mehr.
Subjektiv betrachtet Raiders.
Also ich
persönlich.
Weil du halt sagst, Jackson Dart ist, weil du halt bei Jackson Dart skeptischer bist und
genau.
So.
Ja. Genau.
Und man muss ja fairerweise auch sagen, die Raiders, ja, die haben keinen Quarterback, aber die haben den Nummer 1 Pick. Also, die werden Quarterback.
Genau, das zählt aber auch mit dazu. Mhm. Ja, New York würde ich natürlich auch schon lieber Las Vegas vorziehen, das ist ganz klar.
Machen wir nur sportlich.
Okay, nur sportlich. Also, objektiv betrachtet, klar, Giants.
Mhm.
Ich glaube aber, wenn man eben, so wie ich, ein bisschen skeptischer bei Jackson Dart ist, dann sind die Raiders gar nicht so weit hinterher, weil, wenn wir dann auf den restlichen Kader gucken, Potenzial in der O-Line, Potenzial, was Playmaker angeht, junge, talentierte Playmaker, zwei offensive Playmaker, die auf ihren Positionen mit die Besten der Liga sind oder sein können. Ja, ich verstehe schon, dass man hier die Giants natürlich nimmt, logischerweise. Persönlich würde ich die Raiders bevorzugen, aber das ist, wie gesagt.
Also hier die Giants.
Sagen wir objektiv Giants. Punkt.
Okay. Falcons oder Raiders?
Falcons.
Mhm, easy. Würde ich auch sagen. Cardinals oder Raiders?
Das ist gar nicht so leicht.
Das auf Augenhöhe. Ist enger. Ich finde, hier ist das Argument halt Arizona, weil die halt auch einfach wesentlich mehr individuelles Talent haben, finde ich, auf beiden Seiten des Balls. Also du hast deutlich mehr Bausteine.
Du hast mehr, ja. Aber gleichzeitig hast du keinen Nummer 1 Pick und
das stimmt.
Natürlich, ich nehme Kyler Murray lieber als wahrscheinlich alles, was du im Draft und bei den Raiders bekommst aktuell. Aber wissen wir, ob Kyler Murray das möchte? Ob der bei den Cardinals bleiben möchte? Ob das Regime Kyler Murray halten möchte? Also, boah, echt, ich würde sagen, sticht.
Also, ich hätte die Cardinals noch knapp davor, aber das sehe ich auch einigermaßen nah beieinander mit dem Argument Nummer 1 Pick bei den Raiders. Und dann, jetzt finde ich das Spannendste, weil die finde ich echt eng: Titans oder Raiders.
Mm.
Weil die haben, finde ich, die haben beide so ein, zwei Playmaker, also die Raiders haben ein bisschen mehr Playmaker-Talent, würde ich sagen. Die Titans haben ein bisschen mehr Qualität, was die Offensive Line angeht.
Glauben wir, dass Cam Ward,
genau, an Cam Ward
eine langfristige Lösung sein kann? Er hat jetzt, sagen wir mal, nicht genug Schlechtes gezeigt, um das zu verneinen. Aber auch genug Gutes, um es nach einem Jahr zu bejahen.
Ich glaube, hier würde
mit den Raiders gehen.
Okay. Ja, das finde ich auch fair. Also, finde ich sehr eng, finde ich absolut fair, hier die Raiders zu nehmen. Und dann halt gute auch, Browns, Raiders.
Ich weiß, nur Sportliches, aber Franchise-Reputation.
Ja, okay.
Statt.
Und Browns, Raiders, dann schon Raiders. Also.
Ja.
Da sind wir dann so. Aber das ist so grob auch mein Ranking. Ich hätte die Giants und Falcons sind für mich die beiden attraktivsten Spots.
Also habe ich gesagt, es gibt unattraktivere Spots als
Es gibt
Raiders.
Unattraktivere, zwei. Ja, wie gesagt. Ich habe es ja bei Stefanski schon gesagt. Für mich, die Browns sind für mich der unattraktivste Spot. Eine Sache, die ich noch zu der Raiders nochmal sagen wollte.
Ja.
John Spytek, der GM, bleibt im Amt. Das ist anders als bei den drei Head Coaches, die Raiders die letzten Jahre entlassen haben. Also als Gruden weg war Mike Mayock weg. Als Josh McDaniels gefeuert wurde, Als McDaniels gefeuert wurde, war Dave Ziegler weg. Als Antonio Pierce gefeuert wurde, war auch Tom Telesco weg. Das Spytek bleibt ist auch ein Hinweis darauf, dass Tom Brady hier mehr und mehr die Zügel in die Hand nimmt. Weil die beiden haben eine lange Vorgeschichte.
Ja. Brady war ein entscheidender Faktor. Wurde ja auch so kommuniziert.
Genau, dass Beitek den Posten bekommt und wahrscheinlich auch, dass er jetzt bleibt. Und genau, es gab ein Statement von Mark Davis, dem Owner, der gesagt hat, dass Beitek und Brady künftig eng zusammenarbeiten werden und Brady auch eine führende Rolle bei der Headcoach-Suche einnehmen wird. Also das klingt schon, also ich finde ehrlich gesagt, das klingt fast so, als würde Brady jetzt mehr und mehr der starke Mann in der Franchise werden. Ich meine, Spytek natürlich nominell hat den größeren Posten, aber wenn der so ein bisschen qua Bradys Gnade im Amt bleibt, dann ist halt schon so die Struktur, glaube ich, dass Brady mehr und mehr der starke Mann in der Franchise ist.
Und ich finde es eigentlich richtig. Also gib ihm die Chance, die Raiders zu retten, weil schlechter wird es nicht mehr.
Ist halt so die große, große Frage. Ich meine, wir haben jetzt bei den Falcons das noch nicht erwähnt. Da wurde jetzt ja auch Matt Ryan in eine prominente Rolle gesetzt und soll auch diese Headcoach-Suche jetzt maßgeblich mit dirigieren. Ist halt die große Frage. Nur weil du ein toller Spieler warst, heißt das ja nicht, dass du verstehst, wie man ein NFL-Team baut. So.
Ja, aber er muss es ja, also ich glaube, das ist dann wiederum ganz gut, dass er jetzt nicht GM ist in der Form. Er muss jetzt nicht den Kader bauen, aber ich glaube schon, dass er ein gutes Gespür dafür haben könnte, wer ein guter Headcoach sein kann.
Das wäre jetzt so meine Frage,
Was er muss ja nicht den Brady... Roster bauen, er muss nicht überlegen, okay, wer wird unser zweiter Left Guard.
Klar. Aber was glaubst du, wen Brady als Head Coach haben will? Das ist wahrscheinlich primär seine Entscheidung. Also ich glaube wirklich, dass Brady zumindest finales Veto und oder finales Go hat bei dieser Entscheidung.
Also es wird auf jeden Fall er hat positive Erfahrungen mit Bill Belichick und Bruce Arians gemacht. So in die Richtung gehe ich schon mal. Erfahrener, autoritärer Coach.
Ich habe einen, den ich dir geben will, gleich.
Oh, ich habe eine Befürchtung.
Ja? Okay, ist das deine Befürchtung?
Ich habe gerade einen Namenhänger, deswegen McCarthy. Okay. So heißt er.
Achso, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird jemand, der zumindest ein gewisses Maß an Connection hat zu. Ob das Brady ist oder der Art und Weise, wie die Patriots in der Brady-Ära funktioniert haben. Ich glaube, dass die Raiders das eine Team sind, das in dieser Offseason Brian Flores holt.
Das fände ich gut.
Das fände ich nämlich auch nicht schlecht.
Das fände ich gar nicht schlecht. Die haben Connections. Wie war die Nummer in Miami? Da war doch Tom Brady auch mit involviert.
Ja. Ja, da gab es auch, also... Da gab es ja so diese Berichte, dass der Owner sich halt mit Brady irgendwie treffen. Also ja, wie genau.
Und da war Brian Flores im Amt, ne?
Genau. Ja. Ob das jetzt positiv oder negativ ist.
Ich wollte mich gerade sagen, die haben ein Verhältnis, aber ich weiß gerade nicht, ob das durchweg nur positiv ist.
Ich glaube halt nicht, dass Brady irgendwie ein Coach-Kandidat, den ich spannend finde, ist Mike LaFleur, Offensive Coordinator von den Rams, jetzt mehrere Jahre unter McVay und so, Shanahan Connections. So jemanden wird Brady, glaube ich, nicht holen.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, der wird einen erfahrenen haben
wollen.
Wir
dürfen auch nicht den Fehler machen, ihm nicht zuzutrauen, über den eigenen Tellerrand hinausblicken zu können.
Fair. Aber meine Vermutung wäre eher so der erfahrenere Coach.
Mike McCarthy.
Und Flores, McCarthy. Und Flores würde da halt super gut reinpassen. Also ich glaube von der... fair enough. Also ausschließen kann man es nicht.
Ich google jetzt mal. Mike McCarthy Raiders. Gibt es da schon Gerüchte?
Stimmt. Von der Hackordnung jetzt. Ich glaube, jetzt aktuell... Wo jetzt ja zum Beispiel in Baltimore noch keine Entscheidung gefallen ist mit John Harbaugh. Wenn Harbaugh gefeuert wird, glaube ich, wird der für die meisten Teams der Nummer-1-Kandidat auf dem Markt sein. Aktuell denke ich, dass es so ein bisschen Hauen und Stechen um Stefanski geben wird. Falcons, Giants sind auch so zwei Teams, die da jetzt schon, wo man jetzt schon einiges hört. Wenn Stefanski vom Markt ist, sagen wir mal, die Falcons tüten das ein, zack, der ist in Atlanta. Wäre meine aktuelle Prognose, wie gesagt. Dann kommen wir halt schon in so einen Bereich dieses Jahr mit diesem, das ist ein sehr, sehr weirder Headcoach-Cycle, weil wir wenige so prominente Top-Kandidaten haben. Weil wenn wir jetzt sagen, Stefanski geht nach Atlanta und die Ravens feuern John Harbaugh nicht. Dann sprechen wir halt über wirklich, also über Namen, die jetzt halt nicht Ben Johnson und Mike Vrabel, was weiß ich was sind, sondern dann sprechen wir eben, wie gesagt, Mike LaFleur, für mich ein Kandidat, den ich hoch auf dem Zettel habe. Jesse Minter, der Defensive Coordinator von den Chargers, große Harbaugh-Ties, so, das wäre auch ein spannender Name. Flores, wenn eine Franchise das machen will. Und dann halt so danach, so ein Robert Saleh wird sicher Interviews haben. Chris Schuler, der Defensive Coordinator von den Rams, wird, glaube ich, Interviews haben. Clint Kubiak, Offensive Coordinator von den Seahawks hat jetzt auch schon Anfragen. Also das sind so die Namen, über die wir da sprechen. Und das ist, finde ich, dann schon eine echt, echt große Wundertüte, selbst für die generelle Wundertüte, die ja Headcoach-Verpflichtung sowieso irgendwo ist.
Ja, ich glaube, du unterschätzt da das Standing von Mike McCarthy in der Liga.
Vielleicht. Ich glaube, wenn du mich heute fragst, wenn Stefanski nach Atlanta geht, ich könnte mir McCarthy als Giants-Headcoach vorstellen.
Ja, durch. Ja, boah. Als langjähriger Cowboys-Headcoach.
Aber ja, das, die wollen immer Stabilität und so weiter.
Haben schon wildere Sachen gesehen. Wir müssen aber noch über eine Sache sprechen, die nicht passiert ist. Zach Taylor darf bei den Bengals weiterhin als Headcoach im Amt bleiben und bekommt, glaube ich, hoffe ich, dann nächstes Jahr endlich mal die Do-or-Die-Season.
Es ist ja nicht nur Zach Taylor, es sind ja alle. Also ja. Ihr quasi GM.
Khalifa auch super.
Also. Und auch, also nach dem, was gestern berichtet wurde, der gesamte Staff bleibt. Also wir reden auch kein neuer Defensive Coordinator, kein O-Line-Coach, keine Ahnung, kein Offensive Coordinator. Alles bleibt gleich bei den Bengals.
Es ist so Bengals-typisch. Das ist
voll.
Und natürlich kann man hier auch von mir aus sagen, ja, Zach Taylor trifft vielleicht nicht die größte Schuld. Man sollte hier eher auf die sportlichen Verantwortlichen schauen. Ja, fair enough, aber die fliegen ja nicht. Also das ist ja, das wissen wir einfach bei den Bengals. Wir wissen ja nicht mal genau, wer wie die Entscheidungen trifft. Wer soll denn da jetzt konkret angezählt werden? Deswegen zähle ich natürlich Zach Taylor allen voran an. Ich zähle den Coach an, der, wann ist Joe Burrow in die NFL gekommen? 2020? Glaube ja.
20.
Ein Jahr nach Zach Taylor. So. Zach Taylor ist jetzt schon 7 Jahre bei den Bengals. Zweimal war das ein Playoff-Team. 6 Jahre davon war Joe Burrow ein Top-5-Quarterback dabei. Gut. Gerade das erste Jahr muss man ein bisschen ausklammern, wo er fast die komplette Saison verpasst hat und so und immer wieder Verletzungen hat. Fair enough. Aber du kannst nicht mit diesem Team, mit diesen Voraussetzungen nur zweimal in die Playoffs kommen und jetzt 3 Jahre in Folge nicht in den Playoffs sein, nicht mal Zweiter in der eigenen Division werden. Das geht nicht. Ja. Ich verstehe das nicht.
Ja, du, also ich wünschte, ich hätte da eine bessere Antwort, aber ich glaube halt ehrlich gesagt, also zum einen glaube ich, Zach Taylor hat immer noch ein hohes Standing im Locker-Room. Ich glaube, das darf man nicht vergessen.
Ja, also bei Burrow,
bei Chase und so. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das hat da schon auch Gewicht noch. Und dann ist es halt einfach die Franchise, bei der die Mühlen mit Abstand am langsamsten malen in der NFL. Also ja, wir haben bei ein paar Teams haben wir ja schon Gewissheit. Bei Taylor wissen wir es, bei Shane Steichen und den Colts wissen wir es, dass der im Amt bleibt. Mike McDaniel in Miami scheint auch sicher zu sein. Also da ist jetzt schon die Rede, dass der ja irgendwie bei der GM-Suche da irgendwie involviert ist und so. Also das scheint auch, was ich auch ehrlich für die richtige Entscheidung halte. Ich habe das ja schon in der Saison ein paar Mal gesagt. Ich finde, wenn du einen Coach hast, der das gezeigt hat, was McDaniel offensiv gezeigt hat und dann selbst dieses Jahr diesen Turnaround schafft, den Lockerroom nicht verliert. Ja. Ich finde es voll okay, dem noch ein Jahr zu geben. Hoffentlich mit einem anderen Quarterback. Ich hoffe, dass sie da irgendeine gute Lösung haben, weil sonst ist es ein komplettes Lame Duck, ja. Und dann habe ich eben noch 2 auf dem Zettel. Harbaugh, haben wir jetzt schon besprochen, und Todd Bowles bei den Bucks. Da heißt, er könnte heute in die eine oder andere Richtung, also am Dienstag, in die eine oder andere Richtung eine Entscheidung geben.
Alan Glenn wurde schon bekannt gegeben, ne?
Dass er bleibt?
Ja.
Ist das offiziell schon? Weiß ich tatsächlich gar nicht.
Nee, es wird nur berichtet. Aber
ich glaube,
expected to return.
Geht. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also das verstehe ich wirklich auch nicht.
Weil das wäre der Name, den ich jetzt noch angesprochen hätte. Dass der aller Voraussicht nach bleibt. So, das war mein letzter Stand. Dass das halt, dass man da auch sehr gut drüber diskutieren kann. Aber das werden wir noch im Laufe dieser Off-Season tun. Wenn noch was passiert, hört ihr das bei uns am Donnerstag. Da werden wir dann gegebenenfalls über solche Entlassungen sprechen, falls es noch welche gibt. Und dazwischen gibt es nicht nur ein College-Update zu den Halbfinals im College-Football, sondern auch noch ein neues Q&A exklusiv bei RTL+. Kommt beides am Mittwoch. Hört da gerne rein. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.